Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Hendrik Heine.
Herzlich willkommen zu Heartbeat, dem Podcast der Agenturgruppe Think Loved. Zusammen mit meinem wirklich langjährigen, sehr geliebten Co-Host Hendrik Heine, mit dem ich eine 20-jährige Freundschaft und Zusammenarbeit verbindet, habe ich heute das ganz, ganz große Vergnügen, mit Munira Latrasch zu sprechen, die einen wirklich erstaunlichen Weg hinter sich hat. Sie hat unfassbar spannende Ausbildung gemacht, sie hat studiert, sie hat eine Yoga-Ausbildung gemacht, Coaching, sehr viele Dinge, das wird sie uns alles gleich erzählen. Sie hat bei Weltmarken gearbeitet wie BMW, Red Bull, Google, YouTube und sie hat während dieser Zeit gleichzeitig einen Weg immer mehr ins Innere vollzogen. Zumindest nehme ich das aus dem LinkedIn-Profil mit und den Beiträgen, die ich von ihr gesehen habe. Und wir möchten heute mit ihr sprechen, wie das eigentlich geht, von einem eher marketingorientierten Menschen zu einem menschorientierten Menschen zu werden. Ich möchte kurz noch erzählen, wie Hendrik und Munira sich kennengelernt haben beim Purpose Summit. Hendrik hat ihn liebevoll vorgestellt als gut aussehende Menschen erklären sich gegenseitig die Welt. Und wir alle drei, das verbindet uns, glauben an Purpose, wir glauben an Sinn und wir glauben daran, dass es schön ist, mit Sinn zu arbeiten. Und wir begrüßen mit einem riesengroßen Grinsen im Gesicht, das kann man jetzt nicht sehen, aber hoffentlich hören, Munira bei uns. Hallo Munira.
Hallo.
Nimm uns mal mit auf die Reise. Wie geht das? Wie bist du in dieses Leben gekommen?
Wo soll ich da anfangen?
Wo du magst.
Naja, also es ist, glaube ich, vielschichtig. Aber zum einen bin ich auf die Reise gekommen, weil ich war in dieser Arbeitswelt, wie du vorhin schon gesagt hast, viele Jahre unterwegs. Und es gab so zwei Dinge, an denen ich immer wieder angeeckt bin. Das eine war Machtstrukturen, Hierarchien, die Art und Weise, wie die Kultur teilweise eben geprägt war von Gewinnen und wer ist besser und Wettkampf und solchen Dingen. Und das hat mich eigentlich von Anfang an gestört, dass es so ist. Aber da gibt es dann diese ungeschriebenen Regeln, okay, so ist das nun mal im Business. Und wenn man erfolgreich sein möchte, spielt man dieses Spielchen mit. Und dann habe ich so meine eigene Stimme so ein bisschen überschrieben, wie es halt so ist, weil man denkt, okay, vielleicht ist es auch naiv oder dumm zu denken, dass es anders sein könnte und so ist es nun mal, erfolgreich zu sein. Und aber die Frage hat mich nie losgelassen, geht es eigentlich auch anders? Und ich glaube, also wenn ich da nochmal reingehe, geht es eigentlich auch anders? Das habe ich einfach, glaube ich, sehr früh gelernt als Tochter von einer Migrationsfamilie. Mein Papa war so ein klassischer Gastarbeiter, die damals nach Deutschland geholt wurden, um in Fabriken zu arbeiten. Und so ist er nach Deutschland gekommen. Es waren wirklich so Trucks. Wer will in Deutschland arbeiten, ist auf so einen Truck aufgesprungen, ist in Deutschland gelandet. Aber ich bin eben aufgewachsen mit einem Migrationshintergrund. Das heißt, ich habe mich immer anders gefühlt und immer nicht dazugehörig oder sehr lange, sagen wir es mal so. Und habe mich immer gefragt, wer bin ich denn eigentlich in dem Ganzen? Ja, also ich bin nicht wirklich Deutsche, weil jeder fragt mich, wo kommst du eigentlich her? Wer bist du eigentlich? Dein Name ist anders. Also es ist sehr klar gewesen, dass ich nicht aus Deutschland komme. Aber wenn ich in Tunesien bin, habe ich mich auch nicht zu Hause gefühlt, weil da habe ich nie gelebt. Und alle haben mich auch so beschrieben, die aus Deutschland. Also irgendwie war das so, okay, ich gehöre eigentlich nirgendwo hin. Und irgendwann mal im Teenageralter habe ich mir dann gedacht, okay, wenn ich nicht das eine bin und nicht das andere, dann kann ich es mir eigentlich auch aussuchen, wer ich sein will. Und dann dachte ich, ich suche mir einfach aus, was ich von beiden Ländern am meisten mag. Und das bin dann ich. Und so ähnlich ist es mir dann im Business ergangen, dass ich irgendwann mal auch da stand und dachte, das ist das, was ich an der Businesswelt mag und das mag ich nicht an der Businesswelt. Und habe mich gefragt, kann ich es denn auch umändern? Ja, kann ich einfach neue Regeln erfinden, auch wenn keiner diese Regeln selber lebt? Geht das denn? Ja, also kann man anders führen? Kann man eine Kultur haben, die von Vertrauen geprägt ist, wo gewisse Werte, die mir einfach wichtig waren, dass ich die leben kann und trotzdem erfolgreich sein kann? Und das war so ein bisschen, wie es für mich angefangen hat. Dann dachte ich, okay, darüber sprechen ist immer einfach, aber geht es wirklich in Realität? Und dann habe ich es erst mal 15 Jahre lang ausgetestet.
Und wenn wir mal auf diesen ja sehr wirklich beeindruckenden Weg, den du da gegangen bist, schauen, dann taucht da ja irgendwann Search Inside Yourself auf. Ich habe das Buch gelesen in einer Phase vor 2 Jahren, wo es mir selber richtig scheiße ging, wo ich in einer Klinik für mentale Themen war. Und das hat mir wirklich rausgeholfen, das Buch. Ich habe es wirklich geliebt und vieles, was darin an Übungen mitgegeben wird, praktiziert. War das so ein Turning Point, dass du in der Corporate-Welt sowas gefunden hast? War das ein Teil, wo du gesagt hast, das finde ich gut an Business?
Ja, das war ganz spannend, wie ich das gefunden habe, weil erst habe ich ganz viel, also ich habe ganz viel über mich selbst gelernt und inneres Wachstum außerhalb vom Business. Ja, das war zum Beispiel auf meiner Reise mit Yoga und Achtsamkeit und so weiter. Aber ich habe nie wirklich Sprache dafür gefunden, wie erkläre ich das jetzt meinen Kollegen? Also ich wusste, das verändert mich, das macht mich zu einer anderen Führungskraft, ich arbeite ganz anders, ich kann auch mit Stress besser umgehen. Ich bin viel mehr verbunden mit meinem Purpose wegen diesen Dingen. Aber ich konnte nie so richtig gute Sprache dafür finden. Und dann habe ich irgendwann mal Meng, der dieses Buch geschrieben hat, kennengelernt. Und der hat mir so erzählt, was er da so macht. Und ich dachte so, wow, das ist ja großartig. Kann ich mich da irgendwie beteiligen? Weil er hatte auf einmal diese Sprache gefunden für all das, was ich eigentlich auch erlebt hatte, aber ich konnte es nicht so in Sprache fassen wie er. Und er war halt ein Ingenieur und der hat gesagt, okay, wie kann man das jetzt runterbrechen, richtig Ingenieur-Style. Genau, und er meinte zu mir, ja klar kannst du mitmachen, weil wir brauchen eh genug Freiwillige, das ist so ein Grassroots-Movement. Und so bin ich da mit reingesprungen und bin dann eine der ersten Lehrer bei Google geworden für diesen Kurs. Und es hat extrem viel verändert, weil ich war so, okay, jetzt macht es total Sinn, aber genau das brauchen wir eigentlich mehr.
Ich würde euch mal ausfragen. Ich habe jetzt schon alle Fragen verworfen, die ich mir jemals aufgeschrieben habe.
Ja, das ist das selber schuld. Ich habe gesagt, du sollst die Einladung machen. Du musst mir überlässt.
Ich überspringe schon ganz viele Sachen im Kopf. Ich finde, ich zitiere einen Halbsatz, den du vor ein paar Minuten gesagt hast. Du sagtest, und trotzdem erfolgreich sein. Und was ich eine der großen Herausforderungen empfinde, ist, dass wir, ihr hört es immer, das Stimmfarbe, ne? Wie ich jetzt darüber reden will. Achtsamkeit und das ist ganz nah am Räucherstäbchen und wir machen das und der Sonnenuntergang und so weiter und so weiter. Und es hat was verklärt romantisch-defensives. Also man hat eigentlich das Gefühl, wenn ich mir es leisten kann, das ist alles so erste Weltprobleme und Dinge, wenn ich es leisten kann, das ist toll, so ein Eskapismus, aber das ist ja eigentlich nicht das Eigentliche, so Punkt, Punkt, Punkt. Und was mich halt fasziniert und alles, was ich in den letzten vielleicht Jahrzehnten beobachtet habe, mich mit beschäftigt hat, denke ich mir, wie schaffen wir es, das rauszubrechen, dass wir immer noch sagen, naja, wenn es hart auf hart kommt, musst du auch mal ran und 14 Stunden machen, dass wir eigentlich die Variablen in diesem Spiel ändern und vielleicht auch ein anderes Wording und Verständnis davon finden. Weil wir sind immer noch und immer noch, egal wie conscious und 10 Purpose Summits später, sind wir immer noch in dieser Kultivierung drin, dass wir sagen, Arbeitsstunde, Fleiß, Dinge gleich Ergebnis. Und wenn das da ganz nett ist und man hat auch mal ein tolles Achtsamkeitstraining gemacht, na umso besser, Klammer auf, dann kippen mir die Leute nicht so schnell um, Klammer zu. Also wie kommen wir denn eigentlich da raus, immer noch, dass es immer noch dieses Batikhosen-Ding hat, sondern dass wir sagen, es ist einfach das bessere Arbeiten. Also es ist auch die ökonomische Vision. Was denkst du, wie kommen wir da raus? Eine lange Frage, ich weiß, aber ich habe viele Gedanken aufgeschaut. Was meinst du? Oder täusche ich mich? Oder ist ja, die Welt schon weiter und es liegt an mir? Was denkst du?
Naja, also ich meine, es ist eine Riesenfrage, die du gerade stellst. Ja. Und natürlich, ich meine, ich weiß noch, als ich angefangen habe, über das Thema dann im Business zu sprechen, da dachte ich auch, jetzt denken die alle, ich bin total der Hippie, weil ich jetzt mal in Indien war. Und jetzt denken die alle, die dreht jetzt durch. Und ein bisschen wurde ich auch so angeguckt am Anfang. Und dann habe ich, und das war das Spannende, glaube ich, auch an Search Inside Yourself. Wir haben es runtergebrochen in, warum ist es eigentlich so relevant für Business und für Leadership? Und wir haben die Sprache gefunden, es eben raus aus diesem spirituellen Kontext zu nehmen und es ganz praktisch zu übersetzen in tagtägliche Situationen. Ganz viele Leute haben nach dem Kurs gesagt, dass sie nicht nur für die Arbeit so viel gelernt haben, sondern auch für sich zu Hause. Ich hatte letzte Woche einen Kurs mit der Corporate-Gruppe und die haben dann gemerkt, oh, jetzt lerne ich hier auch noch Sachen für meine Kinder und wie ich mit denen anders umgehen kann. Und insofern, das war, glaube ich, das Spannende. Wir haben dann auch einfach sozusagen dieses, was du, Michael, vorhin so schön gesagt hast, nämlich Mensch ins Zentrum zu bringen, zu merken, okay, es geht hier um Menschen. Wir sind alle Menschen in diesem Kontext und wie können wir also nicht in Arbeitswelt auf einmal vergessen, dass wir Mensch sind, sondern genau das wieder mit einbringen. Und ich glaube, wir sind definitiv schon weiter als damals, als ich angefangen habe. Da war es echt nochmal eine andere Nummer. Aber es ist immer noch so ein Luxusthema, was man so ein bisschen abstempelt als, ah ja, das mache ich mal so mal im Urlaub oder ich brauche das für Stress. Und das, was ich festgestellt habe, es hat nicht nur was mit, das hilft mir für Stress zu tun, sondern es ist eine Lebensphilosophie und eine andere Art, also nicht nur mit sich selbst umzugehen, sondern auch mit anderen und ultimativ, und das ist das, warum ich es dann auch zum Hauptberuf gemacht habe, weil das hatte ich ja eigentlich nie geplant, es verändert die Welt und wie wir die Welt strukturieren, weil wir nicht nur mit uns selbst mehr verbunden sind und mit den Menschen um uns herum, sondern auch mit dem, was ist eigentlich die Wirkung dessen, was wir machen, auch im Arbeitsalltag für diese Welt. Und es geht halt auch dann irgendwann mal weg von uns selbst und oh, erfolgreich. Also für mich ist Erfolg auch schon gar nicht mehr das, was es früher war. Früher war es für mich, okay, es muss auf meiner Karriereleiter irgendwie die nächste Rolle stehen. Mittlerweile definiere ich Erfolg als was ganz anderes, nämlich ein glückliches Leben zu haben, gute Verbindungen zu haben, egal mit wem ich gerade zusammen bin.
Ja.
Solche Sachen, also es sind ganz neue Sachen dazugekommen und ganz viele Dinge auch weggegangen, die ich nicht mehr als erfolgreich ansehe.
Ich verwende mittlerweile das Wort Erfüllung viel häufiger als Erfolg. Auch wenn ich Leuten irgendwas wünsche, wünsche ich ihnen nicht mehr viel Erfolg, sondern viel Erfüllung. Gucken einige ein bisschen irritiert, aber ich kann das alles total nachvollziehen. Wenn man sich so ein bisschen den Research anguckt, Menschen werden immer kranker durch Arbeit, vor allen Dingen auch mental krank. Und das, was ihr dort macht, ist ja wirklich diese Verbindung mit sich selbst, die Verbindung mit dem Kern. Ihr vermittelt Menschen Kräfte dafür, dass sie sich selber besser wahrnehmen, dass sie mehr Selbstfürsorge betreiben und damit ein Leben, was mehr im Hier und Jetzt ist und nicht immer in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und ich finde das extrem wichtig und finde es spannend. Kannst du uns erklären, wie das passieren konnte, dass eine der mächtigsten SaaS-Company, kann man ja schon gar nicht mehr sagen, aber Plattform-Companies der Welt, sich dem Thema gewidmet hat? Wie war die Entstehungsgeschichte? Warum hat sich Google dieses Thema geschnappt?
Ja, die Entstehungsgeschichte war tatsächlich, dass Meng Achtsamkeit praktiziert hat, einfach nur für sich, um mit Stress besser umzugehen und dann gemerkt hat, also der war so ein Ingenieur und der merkte so, er ist eigentlich nicht wirklich sehr empathisch, er kann sich in Leute gar nicht reinversetzen, aber je länger er Achtsamkeit praktiziert hat, desto mehr hat er festgestellt, hey, irgendwie kann ich mich jetzt besser in andere hineinversetzen. Und dann hat er mit Daniel Goleman gesprochen, der sozusagen der Emotional Intelligence Guru ist und hat gesagt, sag mal, kann es sein, dass es eine Verbindung zwischen Achtsamkeit und emotionaler Intelligenz gibt? Und Daniel Goleman hat gesagt, ja klar, guck dir mal die wissenschaftlichen Erkenntnisse an. Und der hat ihm diese ganze Gehirnforschung dazu gezeigt und da wurde festgestellt, okay, Achtsamkeit trainiert nicht nur den sozusagen die Fähigkeit, immer wieder in den Moment zurückzukommen und ein bisschen Raum zwischen dem, was im Außen passiert und dem, was wir tun, zu kreieren, sondern zusätzlich dazu trainiert es die Bereiche im Gehirn, die für emotionale Intelligenz zuständig sind und auch für Empathie. Das heißt, je mehr wir Achtsamkeit praktizieren, desto empathischer können wir sein. Und das hat ihn sozusagen auf die Reise gebracht. Und Meng ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Was er dann gemacht hat, ist, er hat einfach 20 Leute an den Tisch geholt, die sich auskennen mit diesem Thema, also Wissenschaftler, emotionale Intelligenzexperten, Leute von Harvard und Stanford, die wussten, wie kann man einen guten Kurs strukturieren und die zusammen haben dann Search Inside Yourself einmal kurz rausgeschwitzt. Die erste Version davon, sagen wir es mal so. Genau. Und dann ist die erste Version entstanden und die wurde dann erstmal getestet und dann haben wir über Jahre immer mehr den Kurs erweitert. Mhm. Und Und dann Jahre später, also irgendwann mal ist der Kurs richtig groß geworden bei Google, Wartelisten über, also jahrelang sozusagen. Es wurde so einer der, Google hatte damals 25.000 Kurse, das ist echt viel. Und Search Inside Yourself war der Nummer 1 geratete Kurs. Wahnsinn. Und der war, also das Feedback war einfach extrem gut. Und Meng, also der war einfach auch sehr, sehr, der hat wirklich diesen Kurs nicht nur gemacht, weil er jetzt irgendwie emotionale Intelligenz trainieren wollte. Seine größte Intention war, etwas dazu beizutragen in seiner Lebzeit für Weltfrieden. Das war seine größere Vision, das hast du vielleicht im Buch gelesen. Und dann hat er gesagt, okay, wie kriege ich jetzt den Kurs raus aus Google und kann daraus eine unabhängige Non-Profit-Organisation machen? Und das hat er dann auch gemacht. Und dann wurde das Search Inside Yourself Leadership Institut gegründet und der Kurs wurde sozusagen unabhängig von Google. Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Aber warum es überhaupt bei Google funktioniert hat, war, weil wir wissenschaftliche Sprache und Business-Sprache genutzt haben, um diese tiefen Themen zu erklären. Und Leute haben dann, und das ist auch ein sehr experiential Learning Kurs, das heißt, die Leute haben so viele Erfahrungen in diesen 2,5 Tagen, damals waren es noch 2,5 Tage, gemacht, dass sie gewusst haben, okay, da ist was dran. Ich merke einen Unterschied.
Und es passt ja auch in die 10x-Philosophie der Gründer rein, die ja mal gesagt haben, also alle Ideen, die das Potenzial haben, das Leben von 1 Milliarde Menschen zu verändern, die pushen wir, auch wenn das jetzt keine Business-Idee ist, passt doch eigentlich genau in dieses Bild rein, oder?
Absolut. Ja, und ich fand es auch super cool, dass Google damals nicht gesagt hat, sie wollen jetzt da Geld dafür haben oder das muss jetzt irgendwie eine Lizenz rausgekauft werden, sondern Google hat sofort zugestimmt, dass der Kurs unabhängig einfach als Non-Profit weiterlaufen darf. Das ist natürlich auch großartig gewesen. Und dann haben wir angefangen, andere Firmen dazu einzuladen. Und das war natürlich dann großartig, weil alle dachten, ja, bei Google könnt ihr sowas machen. Aber bei einer Firma wie, weiß ich nicht, Audi funktioniert das nicht. Oder ne, so klassische Unternehmen, die machen sowas nicht. Und dann zu sehen, ja klar, es funktioniert auch in anderen Unternehmen.
Was ich sehr interessant finde, Aldi, ich versuch's mal zusammenzunähen mit deinem Grußwort, Michael, zu sagen, ich wünsche gute Erfüllung, ne? Wie sagst du es? Gute Erfüllung?
So? Ja, viel Erfüllung.
Weil die.
Oder auch gerne viel Erfolg und noch mehr Erfüllung.
Weil die, was das Gegenteil von Fülle, könnte man sagen, ist die Leere. Und ich glaube, die Leere und fast physikalisch, eine Leere will sich immer irgendwie füllen. So. Und ich glaube, das große Drama ist der, und dann kann ich jetzt Buddhismus fischen und so weiter, ist immer diese Leere, die wir als Mensch spüren. Und dann beginnt der Mensch zu sagen, so, was packe ich jetzt in diese Leere eigentlich rein? Und dann fangen diese ganzen Dinge an. Dann sage ich, Michael, ich habe mir ein sehr, sehr gutes neues Oberteil angeguckt. Oder ich habe, das ist jetzt sehr hedonistisch. Und ich glaube auch, und ich habe das auch jetzt über ein Jahrzehnt gemacht, man kann auch die Leere mit was anderem füllen, indem man eben sagt, ich bin jetzt hab eine geile neue Yoga-Hose und ich gehe jetzt 5-mal die Woche ins Studio. Das ist ein bisschen mehr conscious, denkt man dann, aber es ist genau dasselbe, habe ich gemerkt. Es ist einfach, du versuchst immer nur die Fülle mit den alten Mechanismen zu füllen und du kriegst die Fülle immer von außen, aber nie von dir selber. Und das finde ich ganz interessant, wenn man es wirklich als Gefäß sieht und dieses Gefäß will sich mit irgendwie irgendwas füllen. Und das ist so interessant und dann, finde ich, verlieren auch die Abstraktion von, ich will in Verbindung sein und so weiter, wird dann ganz handfest. Auf einmal. Also wenn ich sage, wenn nichts da ist, dann weiß ich nicht, dann sucht sich das System irgendwie irgendwas. Ne? Und deswegen finde ich das interessant, was sie sagt, auch dass ich drehe es mal so ein bisschen auch in Richtung Fülle. Ne? Spüren, Wahrnehmung, jemand anders wahrnehmen, mich wahrnehmen und so weiter und so weiter. Auch das ist ja, glaube ich, dann irgendwann mal irgendwie Fülle, oder?
Analogie, schönes Bild. Gefällt mir sehr gut.
Ich möchte mit euch über Kreativität sprechen.
Ja, ich habe mal einen Vorschlag, weil ich fand das vorhin so schön, Munira, als du gesagt hast, du hast dir in deinem Leben immer so, ne, wenn du so zwischen zwei Stühlen warst, gesagt, okay, was nehme ich mir von links, was nehme ich mir von rechts. Wenn man jetzt sich deinen Weg anguckt, jetzt hast du Marke gemacht, du hast dich mit Purpose beschäftigt, jetzt beschäftigst du dich mit Menschen und vielleicht auch da mit Purpose. Lässt sich dieses Achtsamkeitsthema eigentlich auf Marken übertragen? Ist die Frage. Und ich will ein Beispiel nennen, wo ich das Gefühl habe, da würde es gehen. Es gibt diese Marke für Damenhygieneprodukte, Always, von Procter & Gamble. Und vor einigen Jahren haben die mal so einen Film gemacht, wo sie ein Experiment gemacht haben. Da haben sie Jugendliche, Kinder, sowohl Jungs, Mädchen, junge Frauen, junge Männer, vor die Kamera geholt und quasi gefragt, was ihnen einfällt zu dem Wort, oder sie haben es eigentlich gemacht, wirf mal wie ein Mädchen, lauf mal wie ein Mädchen, schwing mal den Golfschläger wie ein Mädchen, Hashtag like a girl. Und das Spannende war, dass die Teenager, und zwar sowohl die männlichen als auch die weiblichen, dann irgendwie so ja, diese Klischees, ne, like a girl, gemacht haben und sich quasi, selbst die Mädchen, sich selbst verarscht haben. Und dann gab es einen Schnitt und dann hat man junge Mädchen, also wirklich vor der Pubertät, und Jungs so danach gefragt, und die haben das dann, also run like a girl, what does it mean to you? Run as fast as I can. Und dann haben die das eben so gezeigt und waren eben total natürlich in ihren. Und dann kommt die Frage, wann, in welchem Alter fängt es eigentlich an, dass like a girl ein Schimpfwort wird? So. Und was ich total berührend, ich gucke mir den Film immer noch regelmäßig an, weil ich ihn auch manchmal in Vorträgen verwende, was ich total irre finde, das ist für mich Achtsamkeit an der Marke. Also man guckt, okay, was kann eine Marke, die sich für Frauen einsetzt in einer Phase der Unsicherheit, die weibliche Periode, was kann so eine Marke für einen Zweck haben? Also zum Beispiel jungen Mädchen ganz früh im Leben Sicherheit, Confidence geben. Kann man natürlich auch sagen, ist ganz, ganz perfide konstruiert, das ist eigentlich gar nicht wahr, die wollen nur ihr Zeug verkaufen. Aber da hatte ich so das Gefühl, das ist eine Marke, die Achtsamkeit praktiziert. Ist das totaler Quatsch? Müssen wir das rausschneiden gleich? Oder kannst du das nachvollziehen?
Ja, also es gibt ja verschiedene Dimensionen von Achtsamkeit, und eine der Dimensionen ist natürlich, was für eine Welt kreieren wir und wie ist unsere soziale Verantwortung für diese Welt? Das hat mit Achtsamkeit sehr viel zu tun, weil je mehr wir in Verbindung sind, desto mehr wollen wir auch im Service sein für den ganzen Planeten. Insofern macht es total Sinn, als Marke dann natürlich auch eine soziale Verantwortung mitzutragen. Was machen wir mit der Umwelt? Was machen wir mit der Gesellschaft? Welche Botschaften senden wir aus? Und da kann sehr vieles passieren, ne? Also was sind die Botschaften, die wir aussenden? Und wenn ich es jetzt auch so auf Marketing umbreche, alleine schon die Tatsache, Achtsamkeit heißt ja auch erstmal zuhören, erstmal verstehen. Ja, ganz viele Marken kommunizieren sehr viel. Ja, das ist sehr viel nach außen projizieren mit so einem Megafon, aber nicht so viel zuhören. Und die Marken, die zuhören, die verstehen viel mehr, was ist hier eigentlich alles los. Also nicht nur adressieren von, das sind meine Botschaften, kauf mich, sondern authentisch zu sein und zu verstehen, was braucht es denn eigentlich? Und da, glaube ich, hat sich ja sowieso Marketing immer mehr hinentwickelt, auch allein schon durch Social Media, dass wir gemerkt haben, okay, da gibt es jetzt ganz viele andere Stimmen, die auch was zu sagen haben, und mit denen geht man in Konkurrenz. Und war, also als ich damals bei YouTube angefangen habe zu arbeiten, das waren noch so die Anfangszeiten, da haben mich die Leute gefragt, da gibt es doch nur Katzenvideos, warum braucht es jetzt dafür eine Pressesprecherin? Weil da oft, und dann auf einmal kamen diese ganzen Millionen von Views bei Leuten, die irgendwie nur über sich selbst gesprochen haben und ganz authentisch irgendwas geteilt haben, und keiner hat es verstanden. Alle so, was ist denn jetzt los? Warum guckt sich das überhaupt irgendwer an? Und meine Antwort an die Marken war dann ganz oft, weil die authentisch sind, weil die ganz ehrlich mit dem umgehen, aber auch, weil sie antworten, weil sie in Kommunikation sind, weil sie tatsächlich auch interagieren mit den Menschen, die ihren Content angucken. Also es ist ein Dialog geworden. Das sind sehr viele Prinzipien von Achtsamkeit, also Dialog, im Miteinander sein. Und dann die persönliche Achtsamkeit ist immer wieder diesen inneren Schritt zurück machen zu können. Und so wie du es vorhin gesagt hast, Henrik, um nochmal die Lehre mit reinzubringen, überhaupt erst zu verstehen, aus welchem Raum heraus handle ich gerade. Handle ich gerade aus dem Raum heraus, wo ich jetzt einfach nur eine Leere stillen möchte, ja? Und eine dieser Leeren, die viele von uns stillen, ist Overworking. Immer mehr erreichen, immer mehr arbeiten. Das ist auch eine Form von Leere füllen, indem wir uns damit immer beschäftigt halten. Und und Leere füllen bedeutet auch, okay, immer Sicherheit haben zu müssen. Finanzielle Sicherheit, strukturelle Sicherheit, ja? Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo all das wegfällt immer mehr. Und für mich ist so Also ich sag mal, mein Erlebnis mit Achtsamkeit ist, je mehr ich sozusagen diesen inneren Raum halten kann, ohne diese Leere füllen zu müssen, desto weniger brauche ich diese Sicherheit im Außen, diese Strukturen im Außen, weil die Sicherheit eben eigentlich was ist, was von innen kommen kann, wenn ich denn sozusagen diese Arbeit mache, dahin zu kommen. Und wenn ich diese Leere im Innen habe, dann kann ich auch innehalten, immer wieder innehalten, das ist Achtsamkeit auch, und sehen, was sind meine Taten, was tragen meine Taten und Worte in dieser Welt bei, was für eine Wirkung habe ich eigentlich damit, was kreiere ich damit als Firma, als Marke, als Kollege, als Führungskraft, als Mutter, als, ne, als Society. Und das ist so dieses im Innen und im Außen. Deswegen stimmt dieses Zitat von Gandhi, dass eben es sehr viel erstmal mit uns selbst zu tun hat, was im Außen kreiert wird.
Glaubst du, wenn man das zu Ende denkt, glaubst du, dass wir uns dramatisch mehr auf unser Inneres schon seit Kindertagen fokussieren sollten? Weil wir natürlich eine Kultivierung haben, insbesondere in unseren Kulturkreisen, die erstmal sehr stark vom Außen dominiert wird. So. Glaubst du, dass das eigentlich der Shift sein müsste? Weil mir geht das so, viele Worte sind erstmal Worte. Ja, alle wollen authentisch sein, alle wollen echt sein, Dinge und so weiter. Es sind halt alles nur Worte, die in der Luft rumfliegen und dann aber keine Tiefe und keine Wahrhaftigkeit finden. Also wie kommen wir eigentlich dahin, dass es wirklich, oder das ist die nächste große Frage, ich weiß, aber wie kommen wir eigentlich dahin, dass es wirklich das ist, was du beschrieben hast und eigentlich nicht nur wieder ein Badge und eigentlich nicht nur wieder was mir selber ganz gut gefällt und mir auch wahrscheinlich, wenn es doof läuft, auch noch wieder ein Alibi gibt für irgendwelchen Quatsch, den ich mache, weil ich denke, ich bin doch authentisch, ich war doch jetzt vor 3 Wochen auf diesem Retreat eine Woche, was soll ich denn noch machen? Also wie kommen wir da eigentlich hin, dass wir da wirklich da sind mal und wirklich in uns sind und es wirklich wahrnehmen. Was meinst du?
Für mich hat es sehr viel mit innerer Arbeit zu tun und innerer Transformation. Ich muss einfach eine neue Person werden. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, Henrik, aber vielleicht hast du bei dir selber auch festgestellt, dass am Anfang war es vielleicht für eine Idee für dich und über die Jahre hast du gemerkt, es verändert mich als Mensch. Ich bin nicht mehr derselbe. Und das ist das, dass wir merken, okay, im Innen verändert sich was, wir werden eine andere Person. Es ist eben nicht nur eine Idee. Und deswegen, also viele sagen ja jetzt gerade so, okay, wir brauchen diesen Mindset-Shift. Und das ist genau das, wo ich immer sage, nee, es geht nicht um Mindset-Shift, es geht um Verkörperung. Und Verkörperung kannst du nicht faken und die kannst du auch nicht. Da kannst du auch nicht so tun, als wärst du verkörpert. Entweder bist du es oder du bist es nicht. Mhm. Das ist die Summe deiner Handlungen, die Summe dessen, wer du bist und selbst deiner Gedankenwelt. Mhm. Ja.
Wie gehst du mit dem?
Und das braucht Arbeit. Das ist kein Quick-Fix und das ist das, was wir aber alle wollen.
Wie gehst du mit den, ich nenne es mal fast so Provokationen im Äußeren um? Ich sage euch damit, was ich meine. Ich hatte auch eine Phase, wo ich dachte, jetzt bin ich bewusst und mich interessiert gar nichts mehr und alles im Äußeren lehne ich jetzt alles ab, weil ich so schlau bin. Und dann kam ein Zeitpunkt, wo ich Situationen hatte, wo ich dachte, ich nehme alles wahr, was um mich herum passiert. Ich sehe, wie die Leute aussehen, ich sehe selbst die Lichtverhältnisse reagieren, alles, ich reagiere auf alles, was draußen passiert und maße mir jetzt an zu sagen, nein, ich stehe über den Dingen. Wie gehst du damit um? Ich habe mal begegnet, dass ich mal über einen V nachgedacht habe im Tierreich. Ich liebe den V, weil er so herrlich absurd ist. Weil der V, es strafen mich alle Biologen und Biologinnen, aber ich weiß, aber der V hat dieses unglaubliche Gefieder, was wahnsinnig unpraktisch ist und so weiter. Und es hat nur dafür seine Darstellung im Äußeren. So. Und denke ich mir, wenn das so ein biologischer Teil ist und wir uns auch immer alle biologischen Codes sofort dechiffrieren und so weiter. Wie gehst du damit um, dass es nicht doch, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es, das Ego springt immer wieder an und so weiter und so weiter und so weiter. Also wie kriegen wir das irgendwie in den Griff, ohne dass wir jetzt sagen, dann bin ich jetzt in der Höhle und ich rasiere mir die Haare ab und fege jetzt Kieselsteine im Zen-Kloster zusammen. Wie schaffen wir das hier, in dieser Welt zu leben, die im Rausch ist von den Reizen? Wie kriegst du es hin?
Ja, es ist, also ich glaube, man geht eben in dieser inneren Transformationsreise durch verschiedene Phasen. Und die Phasen sind immer, also weißt du, so am Anfang ist man so total, da wird man total bewertend und alles ist schlecht und man selber hat es voll rausgekriegt und alle anderen nicht, ne? Und aber über die Jahre gehst du durch diese verschiedenen Phasen und dann verändert sich. Und die Verkörperung ist in dem Moment auch zu sehen, okay, also es ist nicht so, ich stehe über allem drüber, sondern die Verkörperung ist, okay, jetzt gerade nervt mich das total oder ich verurteile das jetzt gerade. Aber der Unterschied ist, ich agiere nicht nach dem, was in mir drin passiert. Ich agiere nicht aus der Gedankenwelt heraus, die jetzt in mir drin ist. Eine der größten Aha-Momente für Achtsamkeit ist, ah, meine Gedanken sind nicht ich. Also einfach zu verstehen, Moment, ich bin nicht meine Gedanken, sondern tiefer zu gehen. Und vieles von dem, was verkörpert ist, hat überhaupt nichts mit der Gedankenwelt zu tun. Ist auch gar nicht so hier. Die findet eigentlich nicht hier statt, sondern es findet da statt. Also dass wir zum Beispiel, dass das Herz mehr geöffnet ist und wir mehr auch vielleicht nicht nur den schönen Sachen wahrnehmen, sondern auch den Schmerz der Welt wahrnehmen und merken, wow, ich kann den Schmerz der Welt wahrnehmen. Es geht eben nicht an mir vorbei. Das ist auch Achtsamkeit. Es ist nicht dieses über allem drüberstehen und von nichts mehr berührt sein. Im Gegenteil, ich würde sagen, du bist sogar noch mehr von Dingen berührt. Aber das Außen bestimmt nicht, wie du darauf reagierst, sondern du gehst in deine innere Autorität und weißt, okay, wie will ich eigentlich gerade reagieren? Was ist im Einklang? Ne, es kommt einfach aus einem anderen Raum heraus, was nicht unbedingt hier im Kopf entsteht, sondern eher, würde ich mal sagen, wir gehen dann in die anderen Bereiche, Intelligenzen des Menschen, nämlich mehr ins Herz und mehr in den Bauch, die ja fast genauso viele Neuronen haben wie das Gehirn. Nur wir haben einfach als Menschen auch verlernt, nicht nur auf den Kopf zu hören und auf die Gedankenwelten. Das ist eine der größten Einsichten, zu merken, Moment mal, da ist sehr viel mehr als nur die Gedankenwelt eigentlich. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist Praxis. Also ich will nicht sagen, dass es immer einfach ist, in einer Welt umzulaufen, wo so vieles passiert, ne? Aber die Frage ist, lasse ich das verändern, wie ich bin? Oder erlaube ich meine Präsenz, dann einen Raum auch verändern zu können? Und das ist dann, du gehst dann immer mehr in Mastery, ja. Am Anfang ist es Spielerei und dann immer mehr verstehst du, okay, I'm going into Mastery, wenn ich genau mittendrin bin und eben nicht in der Höhle bin und Kieselsteine fege, obwohl nichts gegen dem. Also ich kann mir schon vorstellen, irgendwann im Rentenalter genau das zu machen. Also ich habe das schon noch als Plan. Aber also zuerst mal zu lernen, okay, wie machst du es denn in der Welt? Das ist die eigentliche, ich sag mal, das eigentliche Training, wenn du so willst. Achtsam zu sein in diesem Chaos.
Ja. Lass uns mal, wir sind jetzt sehr drum rumgeschifft, das hat auch was damit zu tun, weil du sehr bescheiden bist und nicht wie manche andere sehr schnell mit deinen Errungenschaften rauskommst. Aber lass uns mal über Connected Business schreiben. Das ist einmal der Titel eines Buches, das du geschrieben hast, und gleichzeitig auch der Titel deiner Firma. Erzähl mal ein bisschen, was konkret ihr da macht.
Ja, also wie Connected Business überhaupt entstanden ist, ist tatsächlich, ich wollte eigentlich keine Firma gründen. Es hat einfach damit angefangen, dass ich innerhalb von Google diese Achtsamkeitstrainings gegeben habe und dann irgendwann mal dachte, es ist eigentlich zu schade, um es nicht außerhalb zu teilen. Und dann habe ich vor, ich glaube, 13 Jahren oder so das erste Public Search Inside Yourself Training gemacht, wo ich einfach andere Unternehmen zu einem Training mit Google-Mitarbeitern eingeladen habe. Und es war gar nicht so einfach. Also ich musste bei 100 Leuten, die dann kamen, habe ich mit Sicherheit 50 davon angerufen und mit denen eine Stunde telefoniert. Aber irgendwie hat es dann geklappt und mein ehemaliger Chef von BMW hat dann irgendwie 5 Leute geschickt. Und irgendwie haben Leute gesagt, okay, wir verstehen es nicht ganz, aber wir schicken mal irgendwelche Leute. Und dann war der Raum voll mit 100 Leuten und es war echt viel Arbeit. Und ich dachte, das mache ich nie wieder. Aber als ich dann gesehen habe, was passiert ist, war ich am Ende der 2 Tage klar, okay, das muss wieder passieren. Wow, das war ja unglaublich, das zu sehen, diese ganzen verschiedenen Unternehmen über diese Themen zu sprechen und auf so einer Ebene miteinander zu interagieren. Das war für mich so, wow, so könnte die neue Welt aussehen. Und dann habe ich dieses Training weiterhin eben einmal im Jahr öffentlich gemacht und dann kamen von außen immer mehr Anfragen von Unternehmen, von Konferenzen, die meinten, kannst du nicht mal das, was du da bei Google machst, erzählen oder ein bisschen was teilen oder einen Vortrag halten? Und irgendwann mal haben die Leute gesagt, sie wollen mir dafür auch noch Geld geben. Und ich war so, okay, ich habe eigentlich einen Job. Ich darf eigentlich überhaupt kein Geld neben dran verdienen. Und eigentlich habe ich auch gar keine Zeit dafür. Und mein Chef hat dann irgendwann mal gesagt, du kannst es als 20%-Projekt machen. Also ich durfte dann 20% meiner Arbeitszeit eben mit diesem Thema mich beschäftigen. Aber das hat nicht gereicht. Also es ist einfach sehr viel mehr gekommen von außen. Und dann wollte ich es eigentlich jemand anderem weiterleiten, aber ich kannte niemanden, der das so gemacht hat damals. Und also so Unternehmertum entsteht ja, wenn es ein Problem gibt und es braucht eine Lösung und du hast die Lösung, ja, oder du hast eine der Lösungen. Und so ist Connected Business entstanden, ja, dass ich dann dachte, okay, wenn da so viel Nachfrage ist, vielleicht braucht es einfach mehr Aufmerksamkeit. Genau, und da habe ich meinen Job gekündigt und seitdem machen wir eben, also dieses Search Inside Yourself Training nach wie vor mit Unternehmen. Und das andere, was wir festgestellt haben, ist, dass es manchmal dann eben was Langfristigeres braucht. Und das nennen wir die Reise von der Selbstführung zur Co-Führung, also wo wir Unternehmen unterstützen, auch als Team eine achtsame Teamkultur zum Beispiel zu leben und die dann über mehrere Monate begleiten. Ich mache so One-to-One-Arbeit und dann ist sie, also dann habe ich irgendwie eine Schattenarbeit-Ausbildung gemacht und dann ist das auch noch mit reingekommen. Also so, was heißt eigentlich Schattenarbeit für Führungskräfte? Wie versteht man seine eigenen Schatten im Arbeitskontext? Und ja, also das wächst so über die Jahre. Unsere Hauptintention war, das Neue zu bauen, ja, also die neue Welt zu bauen und einfach alles dafür zu tun, dass wir der nächsten Generation, die kommt, was Besseres hinterlassen können. Ja.
Super.
Und vielleicht noch so eine kleine Anekdote, weil wir am Anfang hatten wir so, haben wir, also wir haben ja ein Herz in unserem Logo und dann haben viele zu mir gesagt, das ist vielleicht keine gute Idee, du willst ja Business-Leute damit erreichen und jetzt habt ihr dann, ist nicht ein bisschen cheesy oder so. Aber wir wollten damals das Herz im Logo haben, weil wir wollten uns daran erinnern, warum haben wir eigentlich damit angefangen. Also dass das immer zentral sozusagen vor unseren Augen ist. Und irgendwann mal hatte ich dann, und dann denkt man sich beim Marketing so, okay, wir brauchen die perfekte Website und die Texte und ne, kennt ihr ja wahrscheinlich auch sehr gut. Und irgendwann mal hatten wir dann einen Kunden und die meinten dann so, wir haben jetzt 10 Jahre lang mit einer Agentur gearbeitet, deren Namen ich jetzt nicht nenne, eine Unternehmensberatung. Und die hatten es aber mit dem Herzen nicht so und deswegen arbeiten jetzt wir mit euch, weil wir wünschen uns jemanden, der das ernst nimmt. Und ich dachte so, wow, weil wir hätten nie gedacht, dass das sozusagen ein Verkaufsargument gewesen wäre. Aber dass Leute dann, und das war tatsächlich sehr viel, dass Leute gesagt haben, ihr berührt uns, wir wünschen uns genau irgendwie was anders mit diesen Themen umgeht. Und das ist tatsächlich seit jeher, also das Unternehmen ist jetzt seit 7 Jahren, gibt es Connected Business. Die meisten Leute, die auf uns zukommen und dann mit uns arbeiten, sind berührt von der Arbeit und sehen diesen Sinn darin, weil sie es selber erfahren haben und deswegen es gerne mehr in ihr Unternehmen bringen wollen. Und das, ja, so viel zu Marketing.
Ja, ich meine, hallo.
Michael, ich möchte eine Kategorie erfinden an dieser Stelle. Eine Rubrik.
Rubrik im Podcast.
Service-Tipps. Nein, aber diese Rubrik. Ich habe eine Frage. Ich hab vor einer halben Stunde bin ich bei euch nicht durchgekommen. Ich habe gesagt, ich möchte mit euch über Kreativität reden. Und dann.
Das hätte ich noch gefragt.
Zwei Einflüge dazu und dann gleich mal eine Frage. Viele von euch kennen vielleicht, ihr kennt Rick Rubin, den amerikanischen Produzenten, der eine ganz starke, besondere Haltung zu Kreativität hat, weil er sagt, meine einzige Aufgabe mit diesen ganzen wahnsinnigen Künstlern ist, den Space aufzumachen. So. Und die müssen nur vertrauen und ich gebe ihm das Vertrauen und dann läuft einfach die Kreativität durch sie durch. Jetzt mal einfach gesagt. Zweiten Satz, den ich dazu sehr schön finde, Hartmut Rosa, der Soziologe in Erfurt, sagt sehr schön, der hat viele schöne Sachen, sagt aber auch, wir müssen in Resonanz gehen. Also wir müssen uns nahezu rufbar machen, nennt er das, für das, was da ist. So, und jetzt mal eine Frage, wir sind eine Kreativagentur, viele kreative Leute, sind wir wie? Was kannst du uns auf den Weg mitgeben, wenn wir über Kreativität nachdenken? Etwas, was für mich ganz artverwandt ist mit dem achtsam sein, verbunden sein, da sein, in der Wahrnehmung sein. Was hast du dazu Gedanken?
Ja, wenn wir kurz in die Wissenschaft gehen, da ist es ganz klar, dass ab einer bestimmten Gehirnfrequenz, also wenn wir zum Beispiel konstant im Stress sind und immer im Funktionieren, dass das eigentlich unser unkreativster Zustand ist. Also unser kreativster Zustand ist wenn unser Verstand entspannt ist. Ja, da können wir neue Dinge lernen, da sind wir am innovativsten. Und gleichzeitig auch, wenn wir in einem vertrauten Umfeld sind, also wie das Beispiel, was du vorhin genannt hast, Henrik, wenn wir einen sicheren Raum haben und übersetzt in Arbeit bedeutet das, wenn wir einen psychologisch sicheren Raum haben, wo zum Beispiel alle Ideen willkommen sind, dann bekommt man auch viele Ideen. Wenn aber schon sozusagen im Hintergrund abläuft, wenn deine Idee nicht in unsere Box reinpasst, dann darfst du sie nicht mal aussprechen. Das sind so Dinge, die genau diesen kreativen Raum tatsächlich killen und auch diesen Flow. Ne? Also das hat alles, was du vorhin gesagt hast, hat auch viel mit in einem Flow-Zustand sein zu können, damit zu tun. Und da auch wiederum, deswegen wird es im Sport Achtsamkeit so viel verwendet, vor allem im Leistungssport, wenn man verstanden hat, Achtsamkeit bringt dich in diesen Flow-Zustand, dass du wieder eben in diesem Fluss sein kannst, wo Ideen einfach kommen können, ohne dass du sie schon mit deiner Gedankenwelt stoppst, ne? Weil wenn wir sehr im Stress sind und wenn wir, dann haben wir einen bestimmten State of Mind, also so einen Zustand des Verstandes, und dieser Zustand des Verstandes ist nicht offen für Neues. Der will einfach nur Konzepte belegen, die er schon kennt. Und warum macht es der Verstand? Weil es ein Sicherheitsmechanismus. Und wenn der Verstand entspannt ist, dann gibt das Signal in alle Bereiche zu sagen, hey, jetzt können wir es einfach fließen lassen. Jetzt kann kommen, was will. Dann ist es egal, was kommt. Es ist alles erlaubt. Und so insofern gibt es diese zwei Mechanismen für mich selbst. Kann ich mich selbst in den Flow-Zustand bringen? Aber auch, bin ich in einem sicheren Raum, wo das überhaupt möglich ist? Und je mehr wir das schaffen, solche Räume, desto mehr Kreativität kann dann auch passieren.
Super. Ich habe es mir aufgeschrieben als Formel. Flow und sicherer Raum gleich Kreativität.
I like it.
Ich beruhige mich ja jetzt. Ich
Monika, sag, ich, wie du uns jetzt hier gerade durch diese etwas mehr als 40 Minuten geführt hast, die kamen mir vor wie 5, weil sie so spannend waren. Wir kriegen Ärger mit unseren Kolleginnen und Kollegen, wenn wir jetzt noch weiter ausreizen. Hendrik, last famous words von dir und dann noch von Munira. Ich danke euch erstmal. Ich wollte gerade sagen,
ich habe schon, während wir gesprochen haben, nachgedacht, wie in Gottes Namen betiteln wir diese Folge. Aber vielleicht ist es ja. die Formel, die du gerade skizziert hast.
Ja, Flow und sicherer Raum gleich Kreativität.
Ich habe eine, dann darf ich die letzte Frage haben und danach Munira Open Mic für alles, was uns noch mitgeben möchtest. Aber wenn du dir eine Sache wünschen würdest, könnte es auf einem weißen Blatt nicht von der Welt, wir machen es mal ein bisschen kleiner, von der Businesswelt, in der wir uns ja hier alle plus minus bewegen. Was wäre ein Wunsch, wenn du kannst es auf ein weißes Blatt schreiben, wenn wir das verändern, was ist für dich das eine Ding, was wir knacken müssen in den nächsten Jahren?
Es ist gar nicht so einfach, das in eine Sache runterzubrechen.
Ich weiß.
Also ich würde sagen, was wir knacken müssen ist, sind wir hier im Service für diesen Planeten und im Service für die nächsten Generationen? Weil ich arbeite ja sehr viel auch so pro bono mit jungen Menschen und die sind total unzufrieden mit dem, was sie vorfinden in der Arbeitswelt. Also die wollen da gar nicht erst anfangen oder sie fangen an und sind schon total desillusioniert. Und sie haben recht. Ja, und das ist das, wir müssen auch ein bisschen zuhören, was eigentlich unsere jungen Generationen sagen, weil sie sagen uns nämlich ganz schön viele wichtige Dinge, die wir vielleicht nicht mehr wissen. Und es ist wirklich, was schaffen wir? Und wenn eine erfolgreiche Businesswelt in meiner Idee im Kopf ist, eine Businesswelt, die eine bessere Welt für die nächsten Generationen schafft, die wirklich im Service für unsere Gesellschaft und diesen Planeten ist. Und auch, das impliziert auch, die Mitarbeiter gut behandelt, sie empowert, dass es Räume von Vertrauen gibt, wo wir wirklich Mensch sein können und voll uns ganz als Mensch gesehen und gehört fühlen und empowert werden und nicht kontrolliert werden. Das würde ich mir wünschen, weil ich, der Grund, warum ich mich auf die Businesswelt so viel konzentriere, ist auch, weil ich glaube, Business hat so viel Power und Money und kann wirklich ein Riesenhebel sein, um uns gesellschaftlich voranzutreiben.
Ja.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Großartig. Ich möchte diese Schlussworte, nicht mehr stören. Ich halte einfach den Mund.
Nein, das ist echt schön. Das ist einfach schön. Nein, das ist echt, also ich bin beglückt, dass ich solche Arbeit machen darf hier mit dir, Henrik. Danke, Monira. Wirklich, ich bin tief berührt. Ja.
Ja, sehr schön, dich kennenzulernen, Michael.
Danke für deine Zeit. Ja,
eine Freude. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Hoffentlich irgendwann im richtigen Leben. Danke.
Ja. Ja, danke euch für die guten Fragen.
Vielen Dank.
Hallo, hier ist wieder Sissi von der Heartbeat-Redaktion. Ich möchte euch heute mal einen ganz besonderen Tipp geben, ganz unbürokratisch. Die politisch engagierte Tochter unserer Agenturgruppe, ThinkCamp, und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft haben in Berlin das erste Bürokratiemuseum der Welt eröffnet. Das Museum stellt die Überregulierung in Deutschland dar. Knapp 1800 Bundesgesetze und etwa 50.000 Einzelnormen regeln bei uns das Leben, was bei vielen Bürgern zu Frustration führt. Highlights sind der Paragraphendschungel, der Warteraum und die lange als Denker missverstandene Skulptur, der Faxer von Rodin. Besucht das Bürokratiemuseum bis zum 25. Juni, täglich von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ihr müsst euch nur auf insm.de anmelden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an Dorian Richter für das Sounddesign, Aufnahmeleitung, Schnitt und so viel mehr. Wir freuen uns heute schon auf die nächste Ausgabe in 2 Wochen.